Juli 1912, Stockholm, Schweden. Ein junger Mann, durchtrainiert, aber mit zwei unterschiedlichen Schuhen an den Füßen, überquert mit raumgreifenden Schritten und vor allem jubelnd den Zielstrich des 1500-Meter-Rennens im Rahmen des Olympischen Zehnkampfes. Und jetzt steht er da, die Arme ausgebreitet, und er genießt mit geschlossenen Augen die Glückwünsche seiner Kontrahenten und die Ovationen von den Rängen. Jim Thorpe heißt der Mann und hat soeben Olympiageschichte geschrieben.
Erst gewann er Fünfkampf, dann den Zehnkampf, zeigte dabei jede nur mögliche Fähigkeit. Rennen, Hochspringen, Stabhochsprung, Kugelstoßen. Das olympische Motto ist ja schneller, höher, stärker. Er war alles drei.
Im Zehnkampf hatte er am Ende satte 800 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Er dominiert, egal ob im Sprung, im Lauf oder im Wurf. Und jetzt genießt er den Lohn, den nicht enden wollenden Jubel von den Rängen. Und bei der Siegerehrung auch die Glückwünsche des sichtlich und hörbar beeindruckten schwedischen Königs.
Sie sind der größte Athlet der Welt. Ich betrachte es als Ehre, Ihnen die Hand zu schütteln.
Worauf Jim Thorpe, wahrscheinlich etwas perplex, aber vor allem auch ziemlich cool, nur antwortet:
Thanks, King.
Ein triumphaler Moment, den Jim Thorpe aber nicht lange wird genießen können, denn wenige Monate später verändert ein Brief alles.
Es war ein kalter Januartag 1913, als Jim den Brief bekam. Er öffnete ihn erwartungsvoll, und als er las, blieb ihm fast das Herz stehen. Man hatte ihm seine Medaille aberkannt.
Eben war Jim Thorpe noch ein Held gewesen und jetzt auf einmal ein Regelbrecher, dem seine Medaillen aberkannt werden sollten. Und der aus allen Ergebnislisten gelöscht werden musste. Aber was wurde ihm genau vorgeworfen? Und rechtfertigte dieser Regelverstoß wirklich eine derart drakonische Strafe? Oder spielte dabei vielleicht etwas anderes eine Rolle?
Er war ein einfaches Ziel wegen seiner Rasse. Und das war in vielerlei Hinsicht heuchlerisch.
Beim Fall von Jim Thorpe geht es um Alltagsrassismus, Unterdrückung von Minderheiten. Es geht um Manipulation, Schubladendenken, Misshandlungen auf allen Ebenen, die allerdings nicht strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie zum Teil sogar staatlich gewollt und gesteuert wurden.
Man nimmt sich, was man will.
Wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich am Tatort Sport die Hintergründe eines Falls, dem kein kriminelles Verhalten im eigentlichen bzw. im strafrechtlichen Sinne zugrunde liegt. Hier geht es nämlich vordergründig erstmal nur um einen sportlichen Regelverstoß, einen Verstoß gegen das olympische Regelwerk. Und wenn man es skandalisieren möchte, um Sportbetrug, der mittlerweile über 100 Jahre zurückliegt. Aber was daraus erwuchs, aus diesem Regelverstoß, was in den Folgejahrzehnten ans Licht kam, war so viel mehr, dass der Fall die Öffentlichkeit noch bis vor wenigen Jahren beschäftigte und erst 110 Jahre später wirklich abgeschlossen werden konnte, 70 Jahre nach Jim Thorpes Tod. Aber der Reihe nach, verwickelt in diesen Fall ist Jim Thorpe, ein Mann, der nicht nur einer Sportart, sondern ganz vielen Sportarten seinen Stempel aufdrückte. Ein Multisporttalent des frühen 20. Jahrhunderts und vielleicht, das ist ja immer schwierig zu sagen, der größte Sportler aller Zeiten. Dessen sportliche Erfolge waren schon vielen in den USA bekannt, klar, aber seine tragische Lebensgeschichte, die Story hinter den Medaillen, Pokalen, Bestleistungen, Rekorden, war jahrzehntelang weitgehend unbekannt. Die kannte selbst in seiner Heimat, den USA, kaum wirklich jemand, und wenn sie erzählt wurde, wurde sie meist falsch bzw. verklärend erzählt. Es wurde vom Mythos Jim Thorpe erzählt, aber wenig bis gar nichts über dessen eigentlichen Hintergründe. Dass das mittlerweile anders ist, das haben wir vor allem dem Historiker Bob Wheeler zu verdanken. Der saugt nämlich seit frühester Jugend alles auf, was mit diesem Jim Thorpe zu tun hat, seit sein Vater ihm mit 10 Jahren ein Buch über Sportlegenden geschenkt hatte.
There was Arcaro to Zatopek.
Da gab es Bobby Jones, Jack Dempsey, Johnny Weissmuller, die Liste war lang. Aber von einem Namen, Jim Thorpe, hatte ich nie gehört. Der war als Profi in 20 Sportarten aufgeführt.
Vielmehr erfuhr Bob in diesem Buch über dieses sportliche Multitalent damals in den 1950er Jahren zunächst nicht. Aber der kurze Eintrag in dem Buch, mit dieser Information, der hatte Wheelers Interesse geweckt. Über diesen Jim Thorpe wollte er mehr herausfinden. Wheeler forschte also nach, aber das war gar nicht so einfach, denn über seine sportlichen Meriten hinaus war relativ wenig von diesem Jim Thorpe dokumentiert. Wheeler änderte das. Er schrieb die Thorpe-Biografie Jim Thorpe, the World's Greatest Athlete, gründete die Jim Thorpe Foundation und hält Vorträge wie zum Beispiel im Smithsonian NMIA, wo er über Thorpes Leben und vor allem die Olympischen Spiele 1912 berichtet und aus dem viele O-Töne in diesem Podcast stammen. Und dieser Bob Wheeler war auch eine der Inspirationsquellen für David Meredith. Der Pulitzer-Preisträger verfasste nämlich ebenfalls eine Thorpe-Biografie, Path Lit by Lightning, die englische Übersetzung von Thorpes indianischem Geburtsnamen Wathohak, vom Blitz erleuchteter Pfad. Ein Name, der entstanden ist, weil während Thorpes Geburt ein Gewitter tobte, der aber in gewisser Hinsicht auch prophetisch für seine sportlichen Leistungen war. Jim Thorpe war der Sohn eines halb irisch-halb indianischen Vaters und einer halb indianisch-halb französischen Mutter. Er wurde 1887 in den Stamm der Sac and Fox geboren, wuchs in einem Reservat auf und verlor früh erst seinen Zwillingsbruder und dann die Mutter. Auch der Vater starb später. Da war Thorpe noch lange nicht volljährig und musste sich mehr oder weniger alleine durchschlagen. Und das war als Mensch indigener Abstammung Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA alles andere als einfach, erzählt hier David Meredith.
The year he was born, 1887, was the year of the US government.
In seinem Geburtsjahr 1887 erließ die Regierung den Dawes Act. Das war nichts anderes als der Versuch, den Ureinwohnern Land zu nehmen. Der Indian Removal Act von 1830 hatte viele Stämme über den Mississippi getrieben. Dann kamen die Indianerkriege. Und nun kam der Dawes Act als Versuch der Zwangsassimilierung. Und die Regulierungen, die danach kamen, nahmen dem indigenen Volk ihr Land. Der Oklahoma Land Run ist nichts anderes als Landraub. Weiße Siedler zogen in ehemaliges indigenes Gebiet. Das passierte in seinem Geburtsjahr.
Die Ureinwohner wurden damals nämlich noch als unzivilisierte Wilde betrachtet, die nach Meinung der Weißen unfähig waren, sich selber zu regieren. Deshalb machten die Regierungen sie quasi zu ihren Mündeln, pferchten sie erst in Reservate und zerstörten später ihre Kultur systematisch. Die US-Regierung setzte dafür auf ziemlich rigide Maßnahmen, um sie mehr oder weniger zu zwingen, ihre Stammeszugehörigkeit nach und nach aufzugeben, um sich der amerikanischen Gesellschaft anzupassen. Dazu gehörten dann auch Schulen, die eingerichtet wurden für die Zwangsumerziehung und Assimilierung der in Anführungsstrichen Wilden, zum Beispiel die Carlisle Indian Industrial Boarding School, ein Internat, auf das Thorpe geschickt wurde.
It was the flagship government Indian boarding school, founded in 1879.
Das war die Flaggschiff-Indianerschule der Regierung, gegründet 1879 von Army Colonel Pratt.
It's one of those lessons in American history of the unintended consequences of somebody thinking they're doing good.
Der wollte eigentlich was Gutes bewirken, aber das hatte dann unbeabsichtigte Konsequenzen. Denn das Motto der Schule war: Töte den Indianer, rette den Menschen. Pratt wollte den jahrhundertelangen Genozid damit beenden. Durch die Schulen wollte er Eingeborene in die weiße Gesellschaft eingliedern. Das war das Prinzip aller dieser Schulen.
And that was the point of that boarding school, of all the boarding schools.
Doch in Carlisle traf Thorpe auf einen Förderer, der sein sportliches Talent bemerkte und ihn unterstützte. Das Wort Förderer klingt in diesem Fall aber eigentlich viel zu positiv, viel zu selbstlos, denn natürlich unterstützte ihn dieser, in Anführungsstrichen, Förderer nicht nur aus reiner Nächstenliebe und Freundlichkeit, sondern selbstverständlich und vor allem deshalb, weil er sich selbst einen Vorteil davon erhoffte. Das wird auch in diesem Fall noch eine Rolle spielen. Bei Thorpe war einer dieser, in Anführungsstrichen, Förderer, ein gewisser Pop Warner, ein College-Coach, der wegen seiner Verdienste um den American Football später in die Football College Hall of Fame aufgenommen wurde. Nach ihm wurde zum Beispiel auch dann die American Football Nachwuchsliga benannt.
Er war ein unglaublich innovativer und brillanter Coach, aber kein ehrenhafter Mensch.
reputable human being.
Stopp, David, zur dunklen Stunde kommen wir später. Erstmal kommen wir zu Pop Warner als Coach in Carlisle. Der jedenfalls erkannte Thorpes großes Talent und das bestand darin, quasi aus dem Stand und ohne große Vorbereitung oder Training sportliche Höchstleistung zu bringen.
If he wanted to do something athletically,
er brauchte kein Training, er musste nur zugucken. Er guckte, sah, wie es ging, und dann konnte er es selbst.
Das erzählt der Leichtathletik-Historiker Frank Zanowski in einer ESPN-Doku. Zugucken, nachmachen und besser sein als alle anderen, das gelang Thorpe nahezu in jeder Sportart, die damals bekannt war und betrieben wurde.
Der erste große NFL-Spieler, ein Major League Baseball-Spieler. Ein toller Tänzer und ein guter Skater und ein großartiger Schwimmer.
Unterstreicht Thorpe-Biograf David Marinus bei CBS, dass Thorpe wirklich in jeder Sportart gut war, die er ausprobierte. Ganz egal, ob Basketball, Tennis, Schwimmen, Boxen, Lacrosse oder auch Turniertanz. Wobei im American Football war Thorpe dann vielleicht doch noch etwas besser als in den anderen Sportarten. Dort wurde er sogar zum All-American, also ins All-Star-Team der damals noch jungen NCAA berufen. Unter anderem, weil er sein Team aus Carlisle zu Siegen gegen die favorisierten Auswahlen von Harvard und West Point geführt hatte. Vor allem der Sieg gegen die Auswahl der Militärakademie West Point war deshalb auch so besonders, weil es gewissermaßen das Duell Ureinwohner gegen die US-Armee war, in einem Sportduell. Wenige Jahre zuvor hatte diese Auseinandersetzung, deutlich weniger sportlich, noch auf dem Schlachtfeld stattgefunden, mit vielen Toten. Im sportlichen Vergleich jetzt schlugen die Ureinwohner dann aber zurück, angeführt von einem brillanten Jim Thorpe, dessen Leistung auch einen ganz besonderen Gegenspieler schwer beeindruckt hatte, den späteren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Im Interview mit Bob Wheeler erinnert sich Eisenhower später so.
Thorpe war das Team. Er konnte werfen, rennen und tackeln. Er konnte alles.
Aber Thorpe konnte auch Leichtathletik. Wie dieses Talent bei Thorpe entdeckt wurde, erzählt der Leichtathletik-Kommentator Larry Rawson bei ESPN.
Er kam mit ein paar Freunden aus der Schule, sah dann, wie ein paar Jungs Probleme beim Hochsprung hatten. Er guckte kurz zu, drückte einem Freund seine Bücher in die Hand, ging hin und sprang quasi aus dem Stand die Höhe, an der die Jungs verzweifelten. Und er hatte vorher nie Hochsprung gemacht und er hatte Straßenklamotten an.
Und dieser Auftritt, das war der Grundstein gewissermaßen für seinen Auftritt 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm. Für die hatte er sich dann über die US-Trials qualifiziert. Und damit sind wir bei dem Moment von Jim Thorpes sportlicher Karriere, der letztlich alles ins Rollen brachte und der sich am 15. Juli 1912 bei den Olympischen Spielen in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, genauer gesagt im Olympiastadion, ereignete. Schon den olympischen Fünfkampf in Stockholm hatte Thorpe quasi nach Belieben dominiert. 4 von 5 Disziplinen gewann er, teilweise mit aberwitzigem Vorsprung, und er holte dann auch selbstverständlich mit riesigem Vorsprung die Goldmedaille. Und eine Woche später machte er da dann auch im Zehnkampf weiter. Und das, obwohl er einige Disziplinen erst kurz vor den US-Trials kennengelernt und ausprobiert hatte.
Jim hatte bis kurz vor Olympia nie den Speer geworfen. Er wusste nicht, dass er anlaufen durfte. Er machte nur einen etwas kräftigeren Hüpfer, bevor er warf. Und trotzdem wurde er Zweiter in den Trials. Und als er da die richtige Technik sah, zerstörte er danach seine Gegner.
Und dann, natürlich, als er die richtige Technik sah, zerstörte er alle anderen Competitor.
Genau zugucken und danach machen, das reichte Thorpe auch hier, um die einzelnen Disziplinen zu lernen. Sogar bei den anspruchsvollsten, zum Beispiel beim Stabhochsprung. Das ist ja nur eigentlich keine Disziplin für Autodidakten, technisch höchst anspruchsvoll. Dafür braucht man eigentlich viel Übung und vor allem genaues Wissen über die richtige Technik. Und das hatte Jim beides quasi nicht.
Bis zu den Trials kannte er Stabhochsprung nicht.
Obwohl Jim Thorpe also kaum Übung mit dem Stab hatte, schraubte er sich dann im olympischen Wettkampf auf 3,25 Meter und damit auf die drittbeste Höhe des Wettbewerbs. Ein weiterer Meilenstein auf seinem Weg zur Goldmedaille im Zehnkampf, der dann mit den 1500 Metern seinen Höhepunkt und Abschluss hatte. Doch kurz vor dem großen Ziel traten bei Thorpe plötzlich unvorhergesehene Probleme auf.
Vor dem 1500-Meter-Lauf des Zehnkampfs griff Jim in seine Tasche, wollte seine Schuhe rausholen, aber sie waren nicht da.
Tja, wo waren die Schuhe hin? Darüber konnte man damals wie heute eigentlich nur spekulieren. Waren es neidische Kontrahenten, die die versteckt hatten? Waren es vielleicht Rassisten im US-Team, die es auf jeden Fall verhindern wollten, dass ein Nachfahre der Ureinwohner schon wieder triumphierte? Wir wissen es nicht, denn aufgeklärt wurde dieser Fall nie.
Es gibt da viele Theorien drüber, warum und was passiert war.
Thorpe war es in dem Moment auf jeden Fall auch ziemlich egal. Fakt war, er brauchte neue Schuhe und das so schnell wie möglich, denn der Start des Rennens stand unmittelbar bevor.
But the fact is, he had a matter of minutes to get to the start line. He frantically asked his teammates if they had an extra pair of shoes.
Hektisch fragte er seine Teamkollegen nach Ersatzschuhen. Ein Kollege hatte einen Schuh über, der war zu klein, aber Jim zwängte sich rein. Einen zweiten fand er im Mülleimer, der war zu groß. Jim zog dann einfach ein extra Paar Socken an. So ging er raus, trat gegen die Weltklasse-Konkurrenz an und gewann.
Thorpe gewann das 1500-Meter-Rennen im Rahmen des Zehnkampfes und verbesserte trotz des völlig unpassenden und äußerst behelfsmäßigen Schuhwerks seine Zeit im Vergleich zum 1500-Meter-Rennen aus dem Fünfkampf noch einmal um über 4 Sekunden gegen alle Widerstände. Und mit einer Gesamtpunktzahl von 8412,955 stellte er einen Weltrekord auf, an den in den nächsten 15 Jahren niemand rankommen sollte. Gold im Fünfkampf und Zehnkampf, das gab es vorher noch nicht und auch hinterher nie mehr. Wobei man sagen muss, der Fünfkampf in seiner damaligen Form wird mittlerweile auch gar nicht mehr ausgetragen, was Thorpes Leistung aber natürlich keinen Abbruch tun sollte. Im Gegenteil, denn Jim Thorpe wurde in Stockholm 1912 im Einzelwettkampf der Spezialisten im Hochsprung und Weitsprung zusätzlich auch noch Vierter bzw. Siebter. Und diese Gesamtleistung ließ dann, wie eingangs des Podcasts schon gehört, sogar den schwedischen König bei der Siegerehrung seinen Hut, beziehungsweise bleiben wir im Bild, seine Krone ziehen. Ob Thorpe jetzt auf die Glückwünsche wirklich mit Thanks King geantwortet hatte, ist allerdings nirgends wirklich verbrieft. Also wahrscheinlich eher ein Mythos, sagt zumindest David Marinus.
I don't know where that started.
Ich weiß nicht, wo das herkam. Schon das, was König Gustav gesagt haben soll. Sie sind der größte Athlet der Welt. Steht in keinem Bericht. Vielleicht hat er das gesagt, aber es gibt kein Audio davon. Ich habe 15 der größten damaligen Zeitungen durchgelesen. Nichts. Und Thorpe hat wohl eher Danke gesagt.
Was dagegen verbrieft ist, Jim Thorpe war der umjubelte Star. Der US-Präsident gratulierte per Telegramm und nach seiner Rückkehr in die USA erwartete Thorpe ein rauschender Empfang. Und er wurde als doppelter Olympiasieger dann natürlich auch rumgereicht. Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Doch dem Rausch sollte dann schnell ein bitterer Kater folgen. Mit leichter Verzögerung allerdings. Und genau diese Verzögerung wird später noch wichtig werden. Anfang 1913, also etwa ein halbes Jahr nach seiner triumphalen Rückkehr aus Schweden, fand Thorpe nämlich eines Tages einen Brief in seiner Post. Absender die AAU, die Amateur Athletic Union, also der Verband der US-Leichtathleten. Und geschrieben hatte den Brief dessen Präsident, James E. Sullivan. Und der teilte Thorpe nun mit kurzen, knappen und sehr formellen Worten unmissverständlich mit, dass AAU und IOC entschieden hatten, ihm seine Medaillen von Stockholm abzuerkennen, weil er gegen die bei Olympia geltende Amateurregelung verstoßen hätte, weil er ein paar Jahre zuvor professionell Baseball gespielt hatte. Ein kurzer Brief ohne wirklich detaillierte Erklärung, das war's. Kein persönliches Gespräch, keine Anhörung oder Verhandlung, nur dieser schnöde Brief mit der unmissverständlichen Aufforderung, gib uns die Medaillen zurück. Ziemlich unsensibel und hart. So, da müssen wir ein bisschen was aufarbeiten. Was war da genau passiert? Wie muss man diesen Brief verstehen? Also, um das zu klären, müssen wir uns erstmal das Regelwerk der Olympischen Spiele vornehmen. Und in diesem Regelwerk war über Jahrzehnte als Paragraph 26 festgelegt, dass die Teilnahme an Olympischen Spielen ausschließlich Amateuren vorbehalten war. Amateurregel oder Amateurparagraph nannte sich das. Der wurde in den Folgejahren zwar immer weiter gelockert, aber im Jahr 1912, also in dem Jahr der Olympischen Spiele in Stockholm, an denen Jim Thorpe teilgenommen hatte, in dem Jahr also, um das es hier im Podcast geht, da galt er noch und besagte, dass kein Teilnehmer der Olympischen Spiele Geld mit Sport verdienen durfte. Wer dagegen verstieß, hatte mit Sanktionen zu rechnen. Und diese Sanktionen lauteten Ausschluss vom Wettbewerb und Aberkennung der möglicherweise gewonnenen Medaillen. Tja, hatte Thorpe das wirklich getan? Hatte er mit Baseball Geld verdient? Hatte er tatsächlich gegen das Amateurstatut verstoßen? David Marinus kann aufklären.
Er spielte zwei Sommer über Bush League Baseball in der Eastern Carolina League 1909 und 1910.
Und für diese Nebenbeschäftigung in den Sommerferien, da hatte Thorpe dann tatsächlich auch Geld bekommen. Nicht viel, aber es war Geld.
$2 pro Spiel, insgesamt $30 im Monat.
Aber war das jetzt ein Skandal? Naja, eigentlich nicht, denn es war damals quasi Usus, dass College-Studenten sich in den Sommerferien in den sogenannten Bush Leagues, den unterklassigen Baseball-Ligen, gegen Geld verdingten. Darüber wurde auch in den lokalen Zeitungen groß berichtet, auch im Fall Jim Thorpe.
Sein Name stand in den Zeitungen, von Charlotte bis Raleigh, in allen kleinen Orten der League in den zwei Sommern.
Thorpe hatte dabei nur einen Fehler gemacht, erzählt David Marinus hier, während die meisten Spieler unter falschem Namen spielten und deshalb auch später nicht auffielen, spielte er als Jim Thorpe, also mit Klarnamen.
And scores of college athletes were playing minor league baseball then.
Dutzende College-Athleten spielten damals in den Minor Leagues, verwendeten jedoch Decknamen, um ihren Amateurstatus zu bewahren. Also Dwight Eisenhower spielte in der Kansas State League unter dem Namen Wilson. In der Eastern Carolina League, wo Thorpe für die Rocky Mountain Railroaders und die Fayetteville Highlanders spielte, gab es so viele Spieler mit Aliasnamen, dass man sie die Pocahontas Liga nannte, weil sich jeder John Smith nannte. Jim Thorpe spielte als Jim Thorpe. Er versteckte nichts.
Jim Thorpe played under the name Jim Thorpe. He never tried to hide it.
Und diese Ehrlichkeit wurde ihm nun zum Verhängnis, weil er sich nicht hinter einem Alias versteckt hatte, der damals eben nicht auf den ersten Blick zuzuordnen war. Dort, wo er gespielt hatte, in East Carolina, war der Fakt, wie gehört, längst bekannt gewesen. Und vor allem, niemand hatte sich dran gestört oder etwa darüber nachgedacht, dass ihn diese insgesamt $60, die er da über zwei Jahre verdient hatte, zu einem Profi gemacht haben könnten. Aber Anfang 1913 hatte ein Redakteur des Worcester Telegram aus Massachusetts plötzlich davon Wind bekommen.
Im Januar 1913 erschien in der Zeitung von Worcester, Massachusetts, ein Artikel, in dem ein Mann interviewt wurde, der Manager in der Eastern Carolina League gewesen war. Der hatte Jim Thorpe gemanagt und das bedeutete, dass Thorpe professionelles Baseball gespielt habe.
Und der Redakteur zählte dann eins und eins zusammen und machte das Fass dann auf. Warum ist natürlich nicht genau bekannt. Vermutliche Beweggründe waren, dass er und seine Zeitung einen Knüller witterten, dass sie hofften, dadurch Bekanntheit zu erlangen, landesweit vielleicht zitiert zu werden. Große Stars vom Sockel zu stoßen, dürfte auch schon damals durchaus etwas gewesen sein, was Auflage brachte. Und in Thorpes Fall ganz sicher auch Applaus von der falschen Seite. Denn natürlich hatte Thorpe dieses Multitalent, dieser olympische Held, der mit großen Paraden gefeiert wurde, eben nicht nur Fans, sondern da gab es auch viele Neider. Neider, die nur zu gerne an seinem Image als strahlender Olympiaheld kratzen wollten. Zum einen aus Prinzip, es gibt ja immer Menschen, die einfach nicht gönnen können. Im Fall Thorpe aber wohl auch, weil er indianischer Abstammung war. Also Rassismus als Beweggrund. Und der liegt absolut auf der Hand, denn damals, darauf müssen wir nochmal ganz genau hinweisen, waren Ureinwohner, Indianer in den USA Menschen maximal zweiter Klasse. Und auch das müssen wir noch ergänzen, zum größten Teil noch nicht mal US-Staatsbürger. Die Staatsbürgerschaft und damit Bürgerrechte bekamen sie, die sich nicht zuvor hatten assimilieren lassen, nämlich erst Jahre später. Als am 2. Juni 1924 der damalige US-Präsident Calvin Coolidge ein Gesetz unterzeichnete, das allen Indianern die US-Staatsbürgerschaft zusätzlich zu ihrer Stammeszugehörigkeit gab. Das war der sogenannte Indian Citizenship Act. An den war 1912 aber noch gar nicht zu denken gewesen. Zu dem Zeitpunkt damals lag das Hauptaugenmerk der US-Regierung noch darin, die indianische Kultur, die Kultur der vermeintlich Wilden, zu zerstören. Der Thorpe-Skandal entstand damals also auf dem Redaktionstisch und machte nach der Veröffentlichung im Januar 1913 dann ziemlich schnell die Runde. Natürlich griffen zahlreiche weitere Zeitungen das Thema auf, bauschten es mehr und mehr auf und so verbreitete es sich wie ein Lauffeuer durch die USA. Die AAU stufte Thorpe daraufhin als Profi ein und meldete den Vorfall gehorsam oder im extrem vorauseilenden Gehorsam, können wir hier vielleicht auch sagen, dem IOC. Und nach dessen Lesart hatte Thorpe gegen das Amateurstatut bei Olympia verstoßen und musste sanktioniert werden. Das IOC erteilte der AAU dann also den Auftrag, Thorpe schriftlich aufzufordern, seine Medaillen unverzüglich zurückzugeben. Alle Versuche Thorpes, die Aberkennung seiner Medaillen zu verhindern, schlugen fehl. Keine seiner Beteuerung, dass er von den Bestimmungen nichts gewusst hätte, wurde akzeptiert.
Das konnte die Meinung des IOC nicht ändern. Dass er weise war. Sein Vater starb, als er 16 war, seine Mutter, als er 11 war. Dass er ein Mündel der Regierung war. Die Tatsache, dass er keinen Rechtsbeistand hatte. Nichts davon wurde akzeptiert.
Das berichtet Bob Wheeler in seinen Vorträgen. Beim IOC blieb man also hart. Thorpe musste seine Goldmedaillen abgeben und seine Leistungen wurden aus den olympischen Statistiken gestrichen. Verständlicherweise brach für Thorpe darauf eine Welt zusammen. Mehrfach versuchte er noch im Laufe seines späteren Lebens die Rückgabe der Medaillen zu erreichen. Er wendete sich sogar an seinen Olympia-Teamkollegen Avery Brundage, der wurde später Präsident der AAU und auch des IOC, aber auch das blieb vergeblich.
Unwissenheit ist keine Entschuldigung.
Das soll dessen lapidare Antwort gewesen sein. So, rein formal hatte Thorpe also gegen den olympischen Amateurparagraphen verstoßen. Trotzdem, die Aberkennung seiner Medaille aus diesem Grund war ungerecht und unverhältnismäßig. Vor allem, weil ja auch seine ganzen Rekorde aus den Geschichtsbüchern getilgt wurden. Das sagt nicht nur ich, das sagt vor allem David Marinus, weil man eben zahlreiche andere Sportler und auch Olympiastarter davonkommen ließ, obwohl sie ebenfalls mal mit Sport Geld verdient hatten, nur eben unter Aliasnamen.
And there are four ways that that's completely unjust.
Arbeiten wir diese Punkte mal der Reihe nach ab. Von Punkt 1 hatten wir schon gehört.
One is that Punkt 1 ist, dass zu dieser Zeit Dutzende von College-Athleten Sommerbaseball spielten. Die meisten von ihnen spielten unter Pseudonym. Dwight Eisenhower spielte in den Kansas State League unter dem Namen Wilson.
Okay, alle haben es damals gemacht. Aber das ist jetzt nicht das beste Argument, das man zur Verteidigung vorbringen kann. Aber Marinus ist ja auch noch nicht fertig.
Punkt 2, Pop Warner, der sein Trainer in Carlisle war. Der Superintendent von Carlisle Friedman und der Vorsitzende des amerikanischen Olympischen Komitees und der Amateursportunion James E. Sullivan. Alle drei wussten genau, was Thorpe getan hatte und logen dann, um ihren eigenen Ruf zu retten. Sehr heuchlerisch.
Diese Heuchelei der Herren Warner und Sullivan müssen wir noch etwas genauer erklären. Und damit sind wir bei dem Punkt, den wir vorhin schon kurz angerissen haben, als wir den Namen Pop Warner eingeführt haben in diesem Podcast. Wie hatte David Marinus ihn noch charakterisiert?
Kein guter Mensch.
Reputable human being.
Genau. Und vor allem jemand, der Thorpe eben nicht aus Goodwill, sondern auch für seinen eigenen Vorteil gefördert hatte. Warner sah seinen Coach-Job in Carlisle nämlich als Sprungbrett für eine Karriere an besseren Schulen. Das ist jetzt per se nicht unbedingt verwerflich. Die Methoden, mit denen Warner aber versuchte, seine Schützlinge zu Höchstleistungen, die ihm wiederum nützten, zu kitzeln und selbst Profit aus seinem Job zu schlagen, waren das dann aber schon. Mehr als grenzwertig waren die, erklärt Marinus.
Was er in Carlisle gemacht hat, war nicht gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Und außerdem wusste er bestens Bescheid, dass seine Schützlinge Baseball spielten. Im Jahr 1914 gab es eine Untersuchung der Schule durch den Kongress, die unter anderem herausfand, dass Warner auf Spiele wettete, in den Lobbys Eintrittskarten verkaufte und seine Spieler geistig und körperlich misshandelte. Viele wandten sich auch gegen ihn.
Und außerdem hatte dieser Pop Warner bestens Bescheid darüber gewusst, dass seine Schützlinge in den Sommermonaten Baseball spielten, denn
Einer von Warners engsten Freunden scoutete die Schüler für die Eastern Carolina League über Jahre. Während Jims Jahren, als er Baseball spielte, traf er mehrere Male auf Warner. Warner wusste genau, was los war.
Die Sportkolumnistin Sally Jenkins geht sogar noch weiter. Ihre Recherchen haben ergeben, dass Warner nämlich nicht nur davon wusste, sondern
er hat Thorpe sogar ermutigt, Baseball zu spielen.
Ja, um sich über die Ferien fit zu halten. Aber als die Berichte über Thorpe dann 1913 die Runde machten, spielte Warner den komplett Unwissenden. Nichts habe er gewusst. Außerdem schrieb er für Thorpe auch noch dessen Bekenntnisbrief an das IOC, in dem er Thorpe in den Mund legte, dass niemand von der Schule von seinem Engagement im Baseball gewusst hätte.
Pop Warner even wrote Thorpe's letter of confession.
Pop Warner schrieb sogar Thorpes Geständnisschreiben. In dem legte er auf herablassende Weise Jim Thorpe in den Mund, dass er nur ein ignoranter Indianer sei und es nicht besser gewusst habe. Pop Warners ganzes Verhalten war also anrüchig und enttäuschend.
Er untergrub damit wissentlich Thorpes Reputation, um seinen eigenen Arsch bzw. drücken wir es freundlicher aus, seine eigene Karriere zu retten. Denn für die wäre es sicherlich nicht unbedingt förderlich gewesen, wenn seine Mitwisserschaft öffentlich Thema geworden wäre. Wenn öffentlich darüber diskutiert worden wäre, dass er Spieler ermutigt hatte, Baseball zu spielen. Und trotz des Wissens, dass sie damit das Amateurstatut gebrochen hatten, wie Thorpe trotzdem eben zur Teilnahme an den Trials ermutigte, ihn sogar persönlich nach Stockholm begleitete, um sich dann in den Monaten danach auch in seinem Ruhm zu sonnen. Und genauso wie Warner wusste natürlich auch Sullivan Bescheid. Der war nämlich zum einen mit Warner befreundet und noch in anderer Funktion in die Leichtathletik an der Schule in Carlisle involviert.
James E. Sullivan,
der Vorsitzende der AAU und Vorsitzender des Amerikanischen Olympischen Komitees, war Beiratsmitglied in Carlisle. Auch der wusste es. Und auch er hat darüber gelogen, um seinen Ruf zu retten. Der Superintendent von Carlisle hatte Briefe an Thorpe geschickt, in denen er ihn bat, nicht Baseball zu spielen. Und auch er log und sagte, er wisse nichts davon.
Also alle wussten, wie es dort abging, und deshalb waren sie alle um ihren guten Ruf besorgt. Statt ihren Schützling zu stützen, ließen die Thorpe daher fallen wie eine heiße Kartoffel. Sie waren alle auf seinem Ticket mit nach oben gefahren und nun ließen sie ihn gemeinsam über eine Regel stolpern und vom Dach fallen. Denn das Amateurstatut war zwar eine Regel, festgelegt im olympischen Regelwerk, aber eine, die sowieso gebeugt wurde, wo es nur ging. Vor allem dann, wenn es um, und da sind wir beim Rassismusvorwurf, weiße Athleten ging. Und darum geht's bei Punkt 3 in Mariners Beweisführung.
Drittens, wann ist man Amateur, wann Profi? Ebenfalls im Olympiateam 1912 stand George S. Patton, später ein General. Er hatte am modernen Fünfkampf teilgenommen. Ein militärischer Wettkampf mit Fechten, Scheibenschießen und Reiten. Und er wurde von der Armee dafür bezahlt, für diese Wettkämpfe zu trainieren. Ist er Profi oder Amateur? Thorpe spielte Baseball, was nichts mit Zehnkampf zu tun hatte. Das ganze schwedische Team durfte vor den Olympischen Spielen 6 Monate bezahlten Urlaub machen, um sich vorzubereiten. Waren das Profis oder Amateure?
Carlisle football team, like many college teams during that era, was getting money under the table. Mm-hmm. Are they professional? You know, so Pop Warner knew exactly what was going on.
Das ganze System Amateurismus war also ziemlich scheinheilig. Klang auf dem Papier gut, nobel und edel. Ein hehrer Gedanke. Doch wie sollte das in der Praxis sich gestalten? Denn von irgendwas mussten Athleten ja leben. Die einzigen, die sich die reine Form des Amateurismus hätten leisten können, waren reiche Menschen. Und das bedeutet damals ausschließlich reiche, weiße Männer. Und so wurde es ausgehöhlt, wo es nur ging, aber hielt sich formal in den Statuten bis 1981, weil ein gewisser Avery Brundage ihn als jahrzehntelanger IOC-Präsident extrem hochhielt und jeglichen Angriff auf das Amateurstatut abschmetterte. Genauso vehement und unnachgiebig wie Thorpes Versuche, seine Medaillen zurückzubekommen. Aber im Fall Thorpe kam eben bei Brundage noch etwas dazu. Brundage war im Fall Thorpe nämlich befangen, erklärt Marinus.
Well, he was
Er war selbst Zehnkämpfer, ein ziemlich mittelmäßiger, aber er trat gegen Thorpe bei den 1912er Spielen an. Thorpe schlug ihn so vernichtend, dass Brundage, dieser Verfechter des Amateurismus und das Dabeisein ist alles, egal ob du gewinnst oder verlierst, gedemütigt vorzeitig nach 8 Disziplinen ausstieg.
Eine Schmach also, die Brundage offenbar nie verwunden hatte, zumal er auch noch als Mann eher rechter Gesinnung gilt. Indirekt kooperierte er nämlich in seiner Funktion als AAU-Chef mit der nationalsozialistischen deutschen Staatsführung in Vorbereitung der Olympischen Spiele 1936. Die USA hatten einen Boykott erwogen, falls deutsch-jüdische Sportler daran gehindert werden sollten, an den Spielen teilzunehmen. Brundage war dann selbst nach Deutschland gereist und hatte nach eigener Aussage dort aber niemanden gesehen, der diskriminiert wurde. Haben wir auch schon mal irgendwo später dann nochmal gehört. Und 1972, nach dem blutigen Attentat auf die israelische Olympiamannschaft in München, war er es, der die Spiele ungerührt fortsetzen ließ. Tja, und daher glauben viele Experten, was auch ich nicht abwegig finde, dass er es definitiv nicht gern gesehen hätte, wenn ein Indianer statt eines Weißen zum unsterblichen Olympiahelden geworden wäre. Wie viel Rassismus hinter dem Umgang mit Jim Thorpe am Ende wirklich steckte, können wir nicht in Gänze nachweisen. Die Indizien legen diesen Schluss aber durchaus nahe. David Marinus formuliert es etwas vorsichtiger, weist aber auch darauf hin, dass Thorpes Abstammung eine Rolle gespielt haben wird und absolut in die damalige Zeit passte.
I think he was an easy target.
Er war aufgrund seiner Rasse ein leichtes Ziel und es wäre schwieriger gewesen, jemanden wie Patton zu verfolgen. Die Regeln erlaubten Patton, das zu tun, was er getan hat. Aber es war in vielerlei Hinsicht heuchlerisch.
Heuchlerisch, scheinheilig, unverhältnismäßig, aber eben angewendet gegen ein leichtes Opfer, das ohnehin sein ganzes Leben als Ureinwohner der USA mit institutionellem Rassismus zu kämpfen hatte, dem ausgesetzt war. Zunächst in der Erziehung, in seinem, nennen wir es mal, Umerziehungsinternat, durch die fehlende Unterstützung von Seiten seiner, in Anführungsstrichen, Förderer, durch die Medienberichterstattung und eben durch die ungleiche Anwendung der Sportregeln im Vergleich zu weißen Athleten.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Thorpe machte aus seiner Not dann aber eine Tugend. Er kehrte der Leichtathletik den Rücken, konzentrierte sich stattdessen wieder auf professionelles Baseball, professionelles Basketball und vor allem auf American Football. Und dort wurde er zu einem der besten Footballer der Geschichte und blieb dem Profisport sogar bis ins Alter von 41 Jahren erhalten, wurde dann auch zum ersten Präsidenten der APFA, dem Vorläufer der NFL. Nach seinem Rücktritt rutschte er aber ab. Er hielt sich dann noch mit Gelegenheitsjobs und kleineren Nebenrollen in Westernfilmen über Wasser. Sein Leben wurde Anfang der 1950er dann auch mit Burt Lancaster in der Hauptrolle verfilmt. Aber Thorpe erhielt für die Rechte gerade einmal $1,500. Zu wenig, um seine Schulden zu tilgen. Und so starb er verarmt nach schwerer Krankheit Anfang der 1950er. Vergessen waren er und seine sportlichen Leistungen allerdings nicht. Associated Press führte in den 1950ern unter Sportjournalisten eine Umfrage nach dem größten Athleten und größten Footballer der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch. Und Thorpe gewann beide Abstimmungen. Die Pro Football Hall of Fame nahm Thorpe 1963 auf. Richard Nixon machte später den 16. April 1973 zum Jim Thorpe Day. Und 1998 wurde eine 32-Cent-Briefmarke mit Thorpes Konterfei gedruckt. Auch dank Bob Wheelers Arbeit in der Thorpe Foundation. Und auch seine Olympiamedaillen bekam Thorpe zurück. Fast 30 Jahre nach seinem Tod hatte dann auch das IOC Erbarmen. Die unermüdliche und schon fast kriminalistische Aufklärungsarbeit von Bob Wheeler und in diesem Fall vor allem die seiner Frau Florence Ridlon förderte die dafür nötigen Beweise zutage. Die wiesen nämlich Punkt 4 in Marinus' Argumentation nach. Und das gelang ihnen letztlich, ja, mehr oder weniger dank Kommissar Zufall, wie man so schön sagt. Durch einen Zufallsfund konnten sie nämlich letztlich nachweisen, dass das IOC Thorpe die Medaillen wirklich ungerechtigterweise weggenommen hatte.
We were up against the IOC and they were very, very arrogant.
Wir hatten es mit dem IOC zu tun und sie waren sehr, sehr arrogant.
Sports were for wealthy white men.
Sie glaubten fest daran, dass Sport etwas für wohlhabende weiße Männer sei. Das war der Anfang und wir wussten, dass wir etwas brauchten, um sie zu überzeugen.
Gerüchteweise hatten Wheeler und Ridlon nämlich gehört, dass Einsprüche, die Olympischen Spiele 1912 betreffend, nur binnen 30 Tagen nach Ende der Wettkämpfe möglich gewesen wären. Innerhalb dieser 30-Tage-Frist hätte der Einspruch schriftlich zusammen mit einer Zahlung von 20 schwedischen Kronen als Bearbeitungsgebühr beim IOC eingehen müssen. Alles, was später eingereicht wurde, hätte gar nicht berücksichtigt und bearbeitet werden dürfen. Und dass Thorpe gegen das Amateurstatut verstoßen hatte, war ja erst ein halbes Jahr nach Beendigung der Spiele 1912 überhaupt dem IOC mitgeteilt worden. Das Problem war nur, Ridlon und Wheeler fehlte ein Beweis, dass es diese Regel jemals gegeben hatte. IOC denies knowledge, erzählt Ridlon hier.
Das IOC sagte uns, dass es die Regel nicht gäbe. Für diese Olympischen Spiele wurde nichts niedergeschrieben. Natürlich konnten wir das nicht glauben.
Aber sie konnten das Originalregelwerk der Spiele 1912 nicht auftreiben. Somit fehlte ihnen der Schwarz-auf-Weiß-Beweis. Aber Ridlon gab nicht auf. Sie musste irgendwie diesen Beweis kriegen. Sie wusste, dass es ihn gab. Sie durchkämmte dafür die großen Bibliotheken der USA und nahm sich nach vielen vergeblichen Versuchen dann auch das riesige Sportarchiv der Kongressbibliothek in Washington vor. Doch auch hier fand sie nichts. Ridlon wollte eigentlich schon aufgeben.
Ich wollte gerade gehen, drehte mich um, zur Tür hinauszugehen. Und aus irgendeinem Grund ging ich noch einmal zurück. Ich griff zwischen zwei Bücherregalen, tastete nach einem Stück Papier und zog es heraus. Und es war das Regelwerk für die Olympischen Spiele 1912.
Und da stand er, schwarz auf weiß unter Regel 13 der Beweis. Einwände gegen die Qualifikation eines Wettkämpfers müssen zusammen mit einer Anzahlung von 20 schwedischen Kronen innerhalb von 30 Tagen nach der Preisverleihung beim schwedischen Olympischen Komitee eingehen.
Wir konnten dem IOC also sagen, Ignoranz ist keine Entschuldigung. Sie haben ihm illegal seine Medaillen weggenommen.
Und diesen Fehler musste das IOC dann 70 Jahre später korrigieren. Und sie taten es dann auch, natürlich viel zu spät, aber immerhin. Im Jahr 1983 war das. Thorpe wurde 30 Jahre nach seinem Tod posthum wieder zum Olympiasieger erklärt. Seine Rekorde wieder offiziell in die Ergebnislisten eingetragen und seine Kinder erhielten vom damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch Nachbildung der Goldmedaillen von damals überreicht. Tja, aber so ganz gerade gerückt war dieser Skandal damit doch noch nicht, denn Thorpe wurde ab da zwar als Olympiasieger geführt, aber eben nicht, wie es sich geziemt und seinen Leistungen entsprochen hätte, als alleiniger Olympiasieger, sondern nur als Co-Olympiasieger. Die nach seiner Sperre zu Olympiasiegern erklärten Sportler blieben weiterhin Olympiasieger. Und es sollte noch einmal fast 40 Jahre dauern, bis auch dieser Fehler behoben wurde. Am Ende gab es dann doch noch ein Happy End im Fall Jim Thorpe, wenn auch 110 Jahre zu spät. Ein Happy End in einem Fall, der nicht nur ein dunkles Kapitel der Sportgeschichte ist, sondern, wie gehört, viel mehr. Thorpe sagte mal zu den Kontroversen um seine Medaillen resignierend, ich habe mir einen fatalistischen Standpunkt angeeignet und betrachte diese Geschichte einfach als eine weitere Episode im Auf und Ab des Lebens eines roten Mannes. Ich würde es anders ausdrücken. Der Fall Jim Thorpe ist ein weiteres Beispiel für die größte Schande in der US-Geschichte, nämlich den Umgang der USA mit ihren Ureinwohnern. Und den hat wahrscheinlich keiner treffender auf den Punkt gebracht als der Komiker George Carlin.
Wie soll ich es ausdrücken? Wir haben ihr Gebiet geklaut, zerstörten 500 Kulturen, töteten 2 Millionen Menschen, steckten den Rest in die mieseste Ecke, die wir hatten. Und dann als Bonus benannten wir sie nach uns selbst.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.
Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.